So, weiter geht's hier im Studio 1 des FSK mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Mir wird der Stuhl weggezogen.
Ach, das ist ja lustig.
Ich finde die Studioverhältnisse immer wieder überragend und herausfordernd. Wir begrüßen Hans-Christian Dani.
Hallo Werner.
Moin. Wir hören und sehen uns oft in letzter Zeit, Hörerinnen und Hörer des FSK ebenso. Die ganz große Schuldfrage. Ein neues Buch von Hans-Christian Dani, neulich entdeckt mit einem Auszug in einer Wochenzeitung, die in Berlin erscheint, namens Jungle World, und zum Telefonhörer gegriffen. Dann haben wir so einigermaßen oft aneinander vorbeitelefoniert, bis wir uns dann irgendwann gesehen haben. Schuld war mein Hobby, Bilanz einer Familie, eine Nautilus-Flugschrift, Hans-Christian Dani. Was hat dich geritten?
Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne. Danke, dass du gekommen bist.
Wie, was hat mich geritten? Du meinst doch, dass ich das geschrieben habe. Naja, das ist schon, also es ist einfach ein, ich schreibe ja manchmal, oder ich schreibe regelmäßig und manchmal werden daraus Bücher. Und das ist jetzt sehr anders ausgefallen als die Bücher, die ich bisher geschrieben habe. Und dem ging natürlich schon eine gewisse Notlage oder auch ein... es war eine komplizierte Zeit. Und aus dieser komplizierten Zeit oder auch eine teilweise triste Zeit ist dieser Text entstanden, oder es gab verschiedene Versionen, es gab erst eine rohe Version und dann war dieses Buch ja der Versuch, so eine Auseinandersetzung, von der ich glaube, dass sie nicht mich alleine betrifft, in eine Form zu bringen, weil mit Eltern, die einem Schuldgefühle bereiten oder Dinge tun, die tun das ja gar nicht unbedingt mit Absicht, die Eltern, mit denen man sich dann komischerweise über Jahrzehnte herumzuschlagen hat oder erstaunlicherweise.
Lebenslang.
Lebenslang wahrscheinlich. Haben ja sehr viele zu tun und das war einfach auch so ein Versuch über meine vielleicht etwas seltsame Geschichte für andere so eine Spiegeloberfläche zu liefern, in der sie sich mit ihren eigenen Konflikten auseinandersetzen können. Und geritten war ich schon am Anfang davon, das trifft es ganz gut, weil das einfach auch, also geht ja um mehrere Todesfälle in dem Buch. Und aber ich glaube, dass nachher das Ergebnis nicht mehr so geritten ist, sondern das ist ja, oder es ist dann so ein, ist ja schon versucht, das in eine Form zu bringen.
Ich würde das Wort für mich verwenden, gelöst.
Ja?
Im Sinne von entspannt, in den Schlusszeilen, in den Schlussseiten sozusagen. Für mich das Gefühl, das ist ganz subjektiv natürlich.
Ja, es ging natürlich mir schon darum, oder es ging mir nicht darum, das war der Prozess, ich hatte da gar nicht so einen Plan, eine Distanz dazu zu entwickeln und das auch in den Griff zu bekommen und vielleicht zu lösen. Oder das Fazit ist ja auch am Ende, es nützt nicht im geringsten, daran irgendetwas zu beklagen, sondern der einzig Verantwortliche bleibt man am Ende selbst, der irgendeinen Fluchtweg daraus findet.
Erinnerst du dich an den Abend, an dem wir uns nach unseren vergeblichen Telefonaten dann getroffen haben und ich gesagt habe, auf diesen 4 Seiten Zeitung, Lektüre, habe ich sehr viele Dinge entdeckt, die mir bekannt vorkommen?
Ja, ich erinnere das Gespräch ziemlich genau. Also du hast ja am Anfang mich nach einem Datum gefragt, was ich an dem Tag gemacht habe.
Daran habe ich nicht mehr gedacht.
Und ich wusste das nicht mehr. Und das Datum ist ja aus dem Buch genommen. Und von daher sozusagen ist die gelöst und dass ich das teilweise nicht mehr erinnert habe, vielleicht ganz treffend gewesen. Mhm. Und was ich einfach auch sehr interessant fand, dass du, und deswegen hatte ich auch große Lust, mit dir darüber zu sprechen, du bist ja von diesem Datum, was einen bestimmten Punkt in meinem Leben beschreibt, sofort auf das gekommen, was du in dem Moment gemacht hast. Also du hast mir erzählt über deinen Vater, der dich damals zwischen Schule und Ausbildung gezwungen hat, auf dem Bau zu jobben und dass du damals mit Kalk arbeiten musstest und wie der Kalk die Haut verätzt hat. Und das hat mich einfach ja auch sehr gefreut, dass das einfach einerseits sind wir ja verschiedene Generationen, so, das ist nochmal, dass das nicht nur vielleicht so die Generation der Kinder, der Kriegskinder beschreibt, zu der ich gehöre, und aber auch, dass es ganz andere Lebenslagen erlaubt, da drin zu sehen. Also dieses Gefühl, was du ja beschrieben hast in dem Telefonat, war dieses, die Verantwortungslosigkeit des Vaters, der dich dem ausliefert, ne? Der dich eigentlich in so eine, dieses Wegtreten dieser Person, von dem man als Kind ja doch erwartet, beschützt zu werden. Und das ist ja auch ein Thema, was sich bei mir durchzieht, also eine Unfähigkeit oder einfach Grenzen gesetzt haben darin, gerade dieser durch den Faschismus traumatisierten Väter einen anständig zu schützen, wie man ein Kind vielleicht schützen sollte. Und das geht dann natürlich auch in das junge Erwachsensein hinüber. Und das erinnere ich von dem Telefonat.
Das war schon in unserem Gespräch an dem Abend. Das war gar nicht im Telefonat, aber.
Ja?
Ja. Und ein zweiter zentraler Punkt war, du beschreibst dein Aufwachsen in der Familie, so wie du das jetzt auch andeutest, als ständige Forderung des Vaters. Dazu muss man sagen, dein Vater ist Bauunternehmer gewesen.
Ja.
Und du solltest quasi in seine Fußstapfen treten, und dir wurde aber gleichzeitig mit jedem Moment vermittelt, dass du eigentlich gar nicht fähig bist, wenn ich das sagen darf.
Also ja.
Es wurde ständig an deinem Selbstbewusstsein herum operiert, beziehungsweise das gar nicht zugelassen. Ein selbstbewusstes Kind und Jugendlicher zu sein.
Also ob da mit Vorsatz dran operiert wurde, weiß ich nicht, aber das war das Ergebnis oder das war die Wahrnehmung davon. Ja. Und das ist ja, also genau, auch in diesem, so in einen Widerspruch hineinzugehen, also einerseits quasi der einzige Grund, aus dem man auf der Welt ist, ist die Verlängerung des Lebens des Vaters und des Lebenswerks des Vaters, und andererseits sehr früh, vielleicht auch aus der Verunsicherung des Vaters heraus, damit konfrontiert zu werden, aber du wirst nicht dazu fähig sein, weil du zu nichts fähig bist. Und das begleitet einen dann ja eigentlich das ganze Leben. Also eine permanente Verunsicherung darüber, zu was ich überhaupt fähig bin. Ja. Und ich beschreibe das jetzt natürlich anhand meiner Geschichte. Aber so, ich glaube, diesen Konflikt haben natürlich sehr viele.
Mhm. Was ebenfalls an dem Abend wir besprochen haben, ist eine Situation, eine hast du geschildert, eine andere Situation, die ich erlebt habe als Jugendlicher, bei der Arbeit in der Firma des Chefs meines Vaters. Der Chef kommt mit einmal mit seinem älteren Sohn, den wir, also meine Brüder und ich, auch aus der Schule kannten, auf das Firmengelände und er wird so behandelt, wie an manchen Stellen du das beschreibst in dem Buch. Also dir wird das, oder ihm wird, er wird quasi für nicht fähig erklärt, bestimmte Dinge zu machen. Ein anderer Besuch mit dem jüngeren Sohn sieht ganz anders aus. Also man erlebt gerade bildlich eine unterschiedliche Behandlung der beiden Kinder. Und also wenn ich darüber heute noch sprechen kann, heißt das, dass sich das tief eingeprägt hat, mir tief eingeprägt hat. Es macht den Eindruck, als wenn das der geliebte Sohn ist. Mhm. Das habe ich dir erzählt, noch bevor ich das Buch weitergelesen hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen hatten, ja nur die Zeitungsseiten gelesen. Und in dem Buch dann, im Laufe des Textes, taucht sehr, glaube ich, zentral, würde ich das empfinden, die Beziehung zu deinem Bruder auf, zu deinem jüngeren Bruder, der in der Summe dessen, was ich aus dem Buch entnommen habe, dir vollkommen abspricht. Du stellst sogar an irgendeiner Stelle in dem Buch weiter hinten die Frage, wann ist unsere Liebe, also die Liebe der beiden Brüder zerbrochen? Er spricht dir ab, dass du überhaupt in irgendeiner Weise als Bruder für ihn da warst. Du weißt gar nicht mehr so richtig, wann ist die Beziehung eigentlich gebrochen? Und er definiert irgendwann dann, dass alle Beziehungen in dieser Familie ohnehin immer nur über Geld funktioniert haben. Und dann gibt es noch so eine Parallelgeschichte da, dass nämlich alle Anwesenden applaudieren, obwohl sie damit eigentlich gesagt gekriegt haben, wie ihr Leben so aussieht.
Ja, also es ist die Rede auf der Beerdigung unseres Vaters.
Ja.
Und nee, es ist einfach so ein Bruch gewesen in diesem Geschwisterverhältnis. War es natürlich viel, für meinen Bruder hatte das damit zu tun, dass er sich als der weniger Geliebte wahrgenommen hat und daraus an irgendeinem Punkt eine große Konkurrenz und Eifersucht entstanden ist. Und und bei ihm kam hinzu, dass er relativ früh in so eine psychische Erkrankung, also mit Anfang 20, einfach so in ein Zwangssystem reingegangen ist. Und das war einfach ein ganz, darüber ist so ein entsetzlicher Bruch, weil ich an einem bestimmten Punkt, also das war einfach mit täglichen Suizidgedanken verbunden und ich war derjenige, der Ansprechpartner, den eigentlich jeden Tag da rausreden musste. Und da ist mir dann in dieser monatelangen täglichen Wiederholung das irgendwann nicht mehr geglückt, die Verbindung zu halten. Und das ist dann auch sofort umgekippt und mit dem Vorwurf von ihm, ich wollte ihn schon immer ermorden. Also für dieses, dass ich nicht mehr da war, ich war immer in den Jahren davor, das sieht man so auf den Bildern, und das weiß ich natürlich aus meiner Erinnerung, war ich immer derjenige, der ihn mitgenommen hat und beschützt hat. Und das kam an seinen Punkt der Überforderung der Beschützerrolle. Und dieser Riss hat uns dann über Jahrzehnte bis zu seinem eigenen Entscheid, aus dem Leben zu gehen, getrennt.
Hm. So. Und die Stelle dieser Trennung beschreibst du auch sehr genau. Den Satz allerdings erinnere ich nicht mehr. Du hast ihm am Telefon einen Satz genannt, der ihn zu der Annahme veranlasst und zu der Projektion, du wärst zufrieden damit, wenn er sich tötet.
Ja. Naja, für mich hat es damals nicht und auch später nicht, war sowas wie sich das Leben nehmen, zum Glück, nie etwas, was einfach meine Vorstellung so tangiert hat. Und plötzlich dann mit diesem jüngeren, ja auch geliebten Bruder konfrontiert zu sein, der das jeden Tag verbal durchexerziert. Oh, und da habe ich irgendwann mal den Satz gesagt, einfach auch, weil ich konnte mich dem teilweise dann nur überlesen, annähern, oder das war natürlich einfach auch mein Umgang mit der Welt. Und darum geht es ja auch teilweise, also über diese, wie schwierig es ist, bestimmte Lagen von anderen zu erfassen. Und da habe ich halt einfach an einem Punkt mal gesagt, ja, in dem Wort Freitod liegt ja auch die Wahl und die Entscheidung. Das hatte ich damals bei Jean-Marie gelesen. So, das und dieser ausgesprochene Gedanke wurde dann von ihm sofort verkehrt. Ja, du willst. Ja,
interpretiert halt.
Ja.
Du beschreibst Situationen, oder ja doch, du beschreibst Situationen, da fährst du schon als Kind, glaube ich, mit deinem Vater im Mercedes auf die Baustellen.
Ja.
Und erlebst deinen Vater dort im Umgang mit den Beschäftigten, mit den Arbeitern. In der Regel mit krassen Wutausbrüchen und unglaublich viel Druck machen und so.
Ja.
Du beschreibst auch ein bisschen, was das mit dir macht, schon auch als Kind, im Rückblick auf die Situationen.
Ja, es war immer geprägt von so einer Angst von diesen Wutausbrüchen, dass die passieren, und fast alle Aktionen, die man so im familiären, also es war immer so ein bisschen das Risiko. No, also wenn man etwas durchsetzen wollte oder etwas kritisierte oder etwas in diese Welt, die mit ganz klaren Werten organisiert war, hineintrug, war immer das Risiko, dass es zu diesen Ausbrüchen kam. Aber die konnten auch passieren, wenn man gar nichts tat. Und die kamen erst aus dem Erleben aus der Arbeitswelt und waren dann aber natürlich auch in den privaten Bereichen des Lebens anwesend, also soweit es überhaupt dann außerhalb der Arbeit wirklich gab. Und das prägt natürlich Vorstellungen später davon, was passiert, wenn ich jemanden anders kritisiere. Was passiert, wenn ich meine Wünsche durchsetze. Also dass dann diese Vorstellung, dass das immer... Es führt ja meistens nicht zu einer Eskalation. Also, aber die Vorstellung begleitet einen dann lebenslang. Dass, wenn ich jetzt anfange, dich wo an dir herumzunörgeln oder so, oder zu sagen, wir machen das jetzt hier aber mal ganz anders, wie einen das dann immer wieder begleitet so, und immer wieder auftaucht. Und natürlich hatte das andere auch. Hat auch mein ganzes Verhältnis zur Arbeit sehr geprägt. Also die.
Du beschreibst dann später, wie du an der Kunsthochschule landest, aber dort auch kein Kollektiv findest, sozusagen, um das mal so zu formulieren.
Ja, das ist so eine Grund. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt, ob es auch ein anderer Ort hätte sein können als die Kunsthochschule, ob es ein anderer Ort. Das ist so ein anderes Moment, was sich ja durch das Buch durchzieht und was ich auch von der ganzen Reihe von anderen, gerade aus meinem Alter kenne, also dieses lebenslange Gefühl, nicht wirklich dazu zu gehören. Dieses keinen Ort in der Gemeinschaft zu finden, also immer irgendwie etwas falsch zu sein. Und was ich dazu ja überlege, ist einfach, weil ich das einfach sehr, sehr aus meinem Alter und meinen Jahrgängen kenne. Und es gibt ja diese auch Beobachtungen und Studien dazu, dass das hier damit zu tun hat, mit der seltsamen Unwirklichkeit, in der wir als diese Generation mit den Eltern, die im Krieg aufgewachsen sind. Und dadurch natürlich schwer traumatisiert waren und auch wenig Raum hatten, das aufzuarbeiten danach, dass dadurch so eine ewige Verunsicherung geblieben ist. Also auch über dieses, darf ich jetzt zu dieser Gruppe dort drüben rübergehen, darf ich mich da hinstellen, darf ich mich als deren Teil bezeichnen? Was ist überhaupt, also eine permanente Angst über die Stabilität von gemeinschaftlichen Gefäßen. Und das beschäftigt einen natürlich sehr, jetzt gerade da es gibt zwar die ganze Zeit Krieg und es gibt Zehntausende, Hunderttausende traumatisierter Kinder, die dann wieder häufig ungenügend ihre Kinder aufziehen können oder ihre eigenen Traumata weiterreichen, aber das ist natürlich im Moment besonders nah. Oder durch den Konflikt in der Ukraine, der so nah gerückt ist, aber auch natürlich durch den Nahostkonflikt, in dem es sich ja sehr offensichtlich um auf beiden Seiten schwerst traumatisierte miteinander, also einen Teil dieser Kämpfenden ausmachen.
Kleines Stück zurück und dann da wieder hin. Die Erzählung von den Besuchen auf den Baustellen. Mit meiner eigenen Erfahrung auf Baustellen und dieser Cheferfahrung und dieser Vatererfahrung dürfte bei mir sowas mit beigetragen haben zu einem Klassenbewusstsein.
Ja.
gleichzeitig zu erleben, das, was ich geschildert habe, wie der Chef der Firma damals mit seinen Söhnen unterwegs ist, hat auch schon ganz früh klar gemacht, naja, ökonomisch gibt es diese Grenze. Im wirklichen Leben sieht sie irgendwie so ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall wird die Kapitalistenfamilie auch kein glückliches Leben haben.
Ja.
So ganz knapp zusammengefasst. Ja. Und natürlich habe ich das in dem Buch sehr viel an durchgängig wieder getroffen.
Ja, warum sollte die Kapitalistenfamilie auch das glücklichere Leben haben?
Naja, du kennst auch Dagobert und den Geldspeicher.
Aber bei Dagobert wissen wir ja nicht so genau, wie glücklich er immer ist. Er wirkt ja zwischendurch doch irgendwie etwas angefasst. Und, ja, das ist natürlich ein weiterer Aspekt, also diese Klassenfrage. Und jetzt hat es in meinem Falle gab es dann einfach sehr früh in der Kindheit einen Klassenabsturz durch einen großen Bankrott dieser Firma und das Leben, was ich bis zum 8. Lebensjahr kannte, war dann plötzlich weg. Aber natürlich bleiben Dinge davon, bleiben Oberflächen, bleiben Dinge, die man auch gelernt hat und es gab dann auch eine gewisse Erholung. Und aber es gab natürlich auch später die Entscheidung, diese Klasse möglichst weit hinter sich zu lassen, auf der Flucht vor dem Unglück, was ich da drin gefunden habe. So, und ich glaube, das ist auch relativ gut geglückt. Ich glaube, dass du ein bisschen überrascht warst. So, oder hast du gedacht, so sieht so ein Hamburger Oberschichtkind aus? Ich glaube, das habe ich ganz gut hinter mir gelassen.
Ich habe das ja dann irgendwie auch eher verallgemeinernd sozusagen gesagt. Ne?
Ja.
Und du hast ja gefragt, warum sollte das, mich hat wiederum jetzt deine Frage überrascht, warum sollte das anders gewesen sein? Denn Kapitalismus ist ja immer mit Glücksversprechen verbunden. Und für uns als Kinder zum Beispiel, wir kannten natürlich auch die Villa dieser Familie. Ja. Ne? Und das sieht ja erstmal aus nach außen so. Und das wird ja auch dann dargestellt nach außen. Du schilderst das, finde ich, auch sehr eindrücklich in deinen Schilderungen, wie es so im täglichen Leben im Haus vor sich ging. Es sieht ja erstmal und soll nach außen ja auch so wirken, ja. Alles sehr zufrieden und sehr ordentlich und sehr gediegen und so weiter. Sieht das ja erstmal aus auf den ersten Blick. Und man muss ja auch erstmal dann auf die Idee kommen, dahinter gucken zu wollen. Ne?
Ja.
Und es ist ja auch nicht so einfach. Also wann fängt ein Kind an zu denken? Keine Ahnung. Sich solche Gedanken über solche Zusammenhänge zu machen. Ne?
Ja, das ist ziemlich schwer zu sagen, aber also ich kann das nur in meinem Falle sagen, dass diese Fluchttendenzen eigentlich ganz schön früh auftauchten. Hm. Und natürlich gibt es eine, Glück würde ich es nicht nennen, aber eine große Erleichterung, die sich einstellt, wenn man mit bestimmten Demütigungen und Ängsten erstmal nicht konfrontiert ist. Und auch ein komfortables Leben ist sicherlich bis zu einem bestimmten Punkt mit Glücksgefühlen. Aber ich habe halt einfach sehr früh die Abgründe dahinter kennengelernt und das Vertrauen verloren.
Ja. Traumatisierung, Kriegstraumatisierung, die auch das ist ja etwas, was man erst, wenn man es theoretisch durchdrungen hat, praktisch nochmal beziehen kann auf das, was man selber erlebt hat. Mhm. Es gibt den Großvater und die Familie des Großvaters. Das ist ein Waffenfetischist, wenn ich das so formulieren kann.
Ja.
Irgendwie Wohnzimmer voller Jagdgewehre bis hin zu so einer riesigen, dich selbst in der Körperlänge übertreffenden Waffe. Und was fällt dir spontan ein, wenn ich diese, gibt es da einen Zusammenhang, Traumatisierung, Waffenfetischismus? Dein Vater selbst macht für mich jetzt in dem Buch nicht den Eindruck, dass er so ein beinharter Militarist oder sowas ist, sondern eher so einer, der da mitnimmt, was sich an Gelegenheiten bietet, Geschäfte zu machen.
Ja, also das ist natürlich schon eine spezielle Erfahrung, wenn man, das war das Zimmer, in dem ich immer gespielt habe und ganz früh so diese Präsenz von Waffen zu haben und speziell diese, es war so ein Gewehr zum Jagen von Elefanten, was natürlich für einen Vierjährigen gigantisch aussieht und habe halt auch sehr früh schießen gelernt und das war alles so normal präsent. Das war jetzt bei meinem Vater eher auch der Bruch, der hatte das, wir hatten zwar auch immer Waffen zu Hause, aber das war eher so eine sentimentale Angelegenheit, so man kam halt aus diesem Waffenlager und dann hatte man zumindest im Schrank so ein, zwei Pistolen. Mhm. Mein Vater war gar nicht militärisch und militant und das war sicherlich auch der Erschrecken des Krieges und der war so wie ich ausgemustert als Soldat und das wurde nicht so an die nächste Generation weitergegeben. Mhm. Aber das hatte schon eine sehr große, aber das gilt, glaube ich, nicht nur für mich, also diese Präsenz von des Zweiten Weltkrieges auch. Die war einfach Ende der 60er und in den 70er, wo ja so mein bewussteres Erleben war, die war einfach noch sehr, sehr groß. Und gleichzeitig gab es diesen komischen Deckmantel, der sich da drüber gezogen hat. Und das war jetzt auch relativ unnormal. Also das, ich glaube, in meinem Umfeld gab es das sonst sehr wenig. Also diese extreme Waffenpräsenz und diese Normalität von Schusswaffen.
Jetzt fällt mir ein, das ist mir während des Lesens nicht eingefallen, dass so diese Zeit 1972, Ostverträge, die bei mir in der Familie durchaus eine Rolle gespielt hat und vor allem auch in meiner politischen Bewusstwerdung, die taucht bei dir im Buch nicht auf. Hat das mit dem Altersunterschied zu tun?
Wahrscheinlich schon, das war, glaube ich, zu abstrakt. Ja. Also ich erinnere jetzt aus 72, als was sehr präsent war, schon die Entführung bei der Olympiade. Das habe ich als Kind mitbekommen und dann war natürlich sehr präsent das Ende des Vietnamkrieges.
Ja. Das war später.
Ja, das ist ja zieht sich ja durch die Jahre danach. Ja. Ne? Ja. Also dieses langsame Verlieren der Amerikaner und auch sehr einschneidend, das ist so 72, 73, das Gutachten des Club of Rome, also die Prognose, dass ein solches, das war komischerweise schon im Kopf, also obwohl ich so 6, 7 war. Ja. Das war sehr präsent, also dass man eigentlich mit dem Feuer spielt, weil es natürlich auch so plötzlich der war etwas später dann, aber der autofreie Sonntag und klar, es war schon da irgendwie so ein Gefühl, es wandelt sich jetzt etwas, auch dieses Gefühl in so einem an den Kapitalismus glaubenden Haushalt, dass dieser Wechsel zu einer SPD-Regierung das Ende vom Untergang war. Das waren Dinge, die schon da waren.
Ja. Ja, die Sozis, die das Land kaputt machen. Wann war die Firmenpleite?
Oh, das war 74.
74, so in der Zeit. Für mich auch sehr interessant. Da taucht dann, fangen wir nochmal anders an. Der Titel des Buches, Schuld war mein Hobby, Bilanz einer Familie. Wird in diesem Buch eingelöst, finde ich, auf eine Weise. Und zwar sehr gut eingelöst. Es gelingt dir in dem Buch, deine eigene Entwicklung unter der Herrschaft von erzeugten Schuldgefühlen, die man dir macht, permanent macht, darzustellen und sie gleichzeitig in einen gesellschaftlichen Rahmen zu stellen. Und dieser Rahmen spätestens, keine Ahnung, auf dem letzten Drittel des Buches, aber eigentlich beginnt das dann auch schon mit dieser Insolvenz. Dieser Rahmen tritt dann immer stärker sozusagen in den Vordergrund. Schon bei der ersten Insolvenz hat man das Gefühl, also erstmal wird die Katastrophe beschrieben, die in der Familie dadurch ausbricht. Insbesondere habe ich das Gefühl mit den Großeltern, dem Großvater, der nochmal eine ganze Welle von Schuldgefühle in die Familie hämmert. Ja. So. Er muss seine Villa verlassen und solche Geschichten. Ne? Wahrscheinlich muss er sogar seine Waffen verkaufen, keine Ahnung. Dann beginnt aber schon deine Verantwortungsübernahme.
Ja.
Wenn du die nochmal darstellst.
Ja, es ist halt sehr. Also, es war natürlich so, das muss man vielleicht auch dazu sagen, es war ein sehr, sehr großer Bankrott mit einfach sehr vielen. Sehr vielen Mitarbeitern und da ging einiges so sprang über die Klinge und damals war das auch so etwas, wo das schon so eine Option war und das wusste ich auch als Kind, also als damals Achtjähriger, das habe ich in Gesprächen dann so mitgehört, wäre es jetzt nicht am ehrenhaftesten, wir bringen die ich bringe mich aus dem Leben und ich nehme euch mit. Ne? Mhm. Das, naja, und dann ist das wohl so eine kindliche Reaktion. Ich weiß gar nicht, ob ich da so speziell bin. Es geht den Eltern schlecht und man denkt, was kann ich tun? Und natürlich konnte ich in dem Falle gar nichts tun, aber man ist getrieben davon. Also geht dann, versucht Lösungen zu finden und übernimmt Verantwortung, die einen ja vollkommen überfordern und trägt einen riesenhaften Berg an Schuldgefühlen mit sich herum und überlegt auch, könnte das, kann es sein, weil ich nicht dieser, ich habe ja damals schon in dem Gefühl gelebt, ich bin nicht der gloriose Prinz meines Vaters und über diese Enttäuschung ist das Ganze gegen die Wand gefahren. Also das,
dieses, um das nochmal deutlicher zu sagen, du hast dir als Kind Schuld gegeben dafür, dass diese Insolvenz überhaupt eingetreten ist.
Ja. Und dadurch ist natürlich sehr früh diese Verbindung entstanden, auch zwischen Schuld und Schulden. In so einer ganz, ganz direkten Form. Also man kann das ja rein sprachlich betrachten, liegt das ja auf der Hand. Und trotzdem dividieren wir das ja meistens auseinander und das kann man so ganz, die meisten, die hoch verschuldet sind, weil sie meinetwegen ihr Häuschen am Stadtrand finanzieren, würden ja nicht sagen, sie sind bis zum Rand voll mit Schuldgefühlen.
Ja.
Sind es aber vielleicht öfter, als sie denken. So, und das hat sich damals so ganz, ganz massiv, also, eingeschrieben und dem nochmal jetzt nachzugehen und zu versuchen, selber eine Sprache dafür zu finden und natürlich auch zu fragen, was ist dieses Gefühl in der verschuldeten Gesellschaft? Also diese, wir leben ja so, also wir leben alle in dieser auf Schulden gebauten Gesellschaft, in der wir mal mehr oder mal weniger in diesem andauernden Kreditverhältnis sind. Und meine Überlegung war halt jahrelang zu versuchen, um da rauszukommen, dann habe ich keine Schulden, dann überziehe ich nicht mal mein Konto und gebe immer nur so aus, was ja auch dann wieder eine Form von extremer Selbstdisziplinierung ist und dieser Ausweg hat sich dann ja irgendwann in den aufgelöst. Und dann hatte ich plötzlich, vielleicht war das auch eine Befreiung, eine Zeit lang sehr viel Schuld.
Da kommen wir noch zu. Ich hätte eine Bitte, dass du vielleicht die ersten zwei Seiten des Buches mal einliest.
Meinst du die ersten zwei Seiten?
Ja.
Wieso kommst du gerade
auf? Weil ich davon ausgehe, dass hier der Auftrag kommt von dem Galeristen.
Ah, okay. Die dicken Vorhänge waren stramm zugezogen, als das Telefon klingelte. Mag sein, ich schlief. Manchmal weiß ich das nicht so genau. Ohne das Aufleuchten des Displays hätte ich das Telefon jedenfalls kaum gefunden. Die wache Stimme am anderen Ende der Leitung kam schnell zur Sache. Es ging um eine Einladung. Sie freute mich, obwohl die Party Arbeit hieß. Ich sollte schreiben und gleich eine ganze Serie. Doch, fügte die Stimme schnell hinzu, es würde auch reichen, wenn eine Folge mal nur ein Wort lang wäre. Doch was sollte das für ein Wort sein? Nachdem meine Hand aufgelegt hatte, sank der Kopf wieder in das Kissen. Die Einladung gab sich offen, aber würde sie es bleiben? Das Spielfeld hieß Kunst. Auf ihm fängt vieles lustig an, bis der Spaß plötzlich aufhört und sich alle streng ansehen. Ich mag den Ernst, aber manchmal verstehe ich nicht, woran er sich festbeißt, bis die Freundschaften daran zerbrechen. Die Neigung zum harten Umgang miteinander war einer der Gründe, warum ich mich vor langer Zeit für die Ränder der Kunst entschieden habe. Doch nach einer Weile musste ich entdecken, es handelt sich bei den Randzonen um glatte Schrägen, auf denen ich schnell zum Zaungast abrutsche, der gar nicht mehr weiß, ob er noch mitspielt. Ich schluckte. Hatte mich der Anruf gefreut, da er mir das Gefühl gab, wieder auf dem Brett zu stehen. Die Stimme wollte aber gar keine Kunst von mir, sondern schlug mir eine etwas undefinierte, allein dadurch anziehende Möglichkeit vor. Du kannst schreiben, was du willst. Ich kannte den Körper zur Stimme. Wir hatten einige Male an langen Tischen gesessen und flüchtige Gespräche in distanzierter Vertrautheit geführt, als würden wir uns schon ewig kennen. Dabei waren wir einfach nur übereinander informiert, da sich in diesem Betrieb alle ständig übereinander informieren. Ich wusste, die Stimme musste 15 bis 20 Jahre jünger als ich sein und betrieb ein Handelsunternehmen für zeitgenössische Kunst im Rheinland. Vor einem Jahr hatte jener, dem die Stimme gehörte, als Nebenprojekt der Galerie eine Art Verlag gegründet. Einer Schriftstellerin wurde monatlich Geld überwiesen. Sie schrieb dafür eine Serie von 12 Texten, die auf einer Webseite veröffentlicht wurden. Später sollte daraus ein Buch werden, wenn der Verlag erstmal richtig anfing. Zeitgenössische Kunst baut gern auf Vorstellungen von etwas auf, das es noch gar nicht gibt. In diesem spekulativen Versprechen von etwas, was sein könnte, liegt neben vielen Möglichkeiten immer die Gefahr einer gewissen Fallhöhe. Jetzt war ich also ausgewählt worden, um als Hausautor auf Zeit das Alleinstellungsmerkmal der Galerie darzustellen.
Die Insolvenz der Firma oder auch der Firmen, das ist mir nämlich nicht so ganz deutlich geworden, deines Vaters, landet dann plötzlich bei dir.
Also es gibt eine große Insolvenz eines Familienunternehmens, da war ich 8 Jahre alt. Und mein Vater hat dann neue Firmen gegründet und hat die betrieben bis zu seinem Tod. Also hatte Krebs und war schon mehrere Jahre krank, aber hat eigentlich bis 3 Wochen vor seinem Tod gearbeitet und dann diese Firmen an meine Mutter vererbt. Und speziell eine von diesen Firmen stand in dem Moment kurz vor der Insolvenz. Also es war jetzt einfach eine Frage von Monaten, bis die nicht mehr, bis sozusagen der Kontokorrentkredit bis zum Äußersten ausgeschöpft war. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, aus einer Loyalität meiner Mutter gegenüber, ich kümmere mich darum. So, also ich ahnte, dass ich das einstellen würde. Ich hatte schon ein bisschen und in irgendeiner Anwandlung von Kinderliebe und Größenwahn habe ich dann für sie diese Firma 2 Jahre geführt und es wurde einfach auch sehr klar, dass ihr diese ganzen Dimensionen, dass sie das auch gar nicht weiter interessiert hat, aber sie auch da gar nicht vollkommen damit überfordert war. Und dann haben wir entschieden und einfach auch die sich damit verbindenden Schulden damit in irgendeiner Form umzugehen. Und dann aber große Angst hatte vor dieser Insolvenz, weil das einfach so ein Trauma aus ihrer von vor 40 Jahren davor war. Und dann habe ich gesagt, na dann schenkst du mir das einfach alles. Und ich guck mal und einfach auch in dem Gedanken, dass für die Art und Weise, wie ich lebe oder das nicht so dramatisch wäre. Also hätte ich mich jetzt davon sehr gekränkt gefühlt, wenn es zu dieser Insolvenz gekommen wäre. Und ich hätte auch mit den ganzen Folgen, die das dann ja hat, irgendwie den ganz eingeschränkten Möglichkeiten, sich mit Geld zu bewegen, es hätte sich nicht so groß davon unterschieden, wie ich sonst lebte. Also ich hätte weiter einfach schreiben können und dich hier gelegentlich beim Radio besuchen können und was ich so tue in meinem Leben. Und dadurch bin ich dann zum Minusmillionär geworden. Ja.
Zum Unternehmer.
Und zum Unternehmer und Kapitalisten, ja.
Ganz spät im Buch eigentlich, genau in dieser Thematik erst, habe ich das Gefühl, taucht deine Mutter näher auf. Da ist sie mehr als die Mutter im Hause sozusagen, sondern da entschlüsseln sich so ein bisschen jedenfalls auch nochmal ein paar Beziehungsebenen.
Ja.
Zum Beispiel das, was du beiläufig gerade gesagt hast. Eigentlich das Unternehmen hat sie gar nicht interessiert.
Ja.
Dann aber auch, das taucht früher auf, sehr viel früher, dein Vater promoviert nicht, weil er deine Mutter heiraten will und damit dafür eine Selbstständigkeit braucht.
Ja.
Das fand ich eigentlich einen bewundernswerten Moment in der Figur deines Vaters, weil er sich sozusagen da einen Karriereschritt versagt zugunsten seiner Liebe. Dann spätestens taucht für mich natürlich immer die Frage auf, wenn man sich so Eltern anguckt, lieben die sich wirklich oder wie lieben sie sich oder so? Magst du dazu was sagen?
Also ich, jetzt erstmal, mein Vater ist, glaube ich, zu schlecht nur weggekommen. Der hat ja nicht nur gebrüllt. Der war irgendwie auch ein ganz so sympathischer, lustiger Typ.
Du meinst, er hatte so seine sympathischen Seiten.
Genau, genau. Das ist das eine. Jan, ich habe schon das Gefühl, die sind bis zu seinem Tod zusammengeblieben, weil sie sich geliebt haben oder gemeinsam einen ähnlichen Umgang mit der Welt hatten und sich sein lassen konnten. So. Und das ist dann ja vielleicht auf längere Zeit Liebe, jemanden anders einfach komplett so anzunehmen in meistens, also die meisten haben ja ziemlich viel Wahnsinn und Macken, den sie mit sich herumtragen. Und das war wohl, glaube ich, also das war jetzt nicht, dass das für andere aufrechterhalten wurde.
Ja.
Klar sind das natürlich auch Versorgungs- und Abhängigkeitsverhältnisse und auch Komfortabilitäten. Das ist sicherlich ein Teil, aber das da gibt es jetzt gerade, glaube ich, in dieser Generation der Kriegskinder, die einfach häufig wirklich sehr wenig, sehr beschädigt waren in ihrem in dem Zugang zu Gefühlen, ne? Die halten dann natürlich auch zusammen. So, also da finden sich dann zwei, die irgendwie intuitiv auch merken, ja, das kann ich irgendwie nicht oder das kann ich nur dann von anderen nachahmen. Aber das ist ja bei allen so Paarbindungen so ein Teil, ne? Also manchmal sind das dann Gegensätze, aber es ist ja irgendwie, man bildet da ja Gemeinschaften auch in den eigenen Beschädigungen. Und das hat dann wohl gut gepasst.
Ja.
Und das kann man dann wahrscheinlich Liebe nennen.
Okay. Nicht deutlich geworden für mich ist, hat deine Mutter eigentlich eine eigene Arbeit gehabt? War sie Hausfrau? Was hat sie gemacht?
Aber meine Mutter war Krankengymnastin
bis
zu dem Zeitpunkt, wo wir in die Welt kamen. Und später hat sie meinem Vater geholfen, diese neuen Unternehmen, die so richtige Gründungen von Null waren, die aufzubauen.
Okay, weil mich hat dann nachher gewundert, dass sie gar kein Interesse mehr hatte sozusagen an der Firma und dir das einfach so überlassen hat. Du gesagt hast, okay, das mache ich mal. Und das hat ja dann eine interessante Endung. Dazwischen liegen aber zwei wichtige Dinge, die ich gerne noch besprechen würde, nämlich Du bist dann, keine Ahnung, wie alt du da warst, plötzlich selber Unternehmer, Kapitalist, schreibst das auch an einer Stelle ganz deutlich. Du lebst dann von der Ausbeutung der Beschäftigten,
ja.
Beziehungsweise du arbeitest damit. Also viel Gewinn oder so war dann nicht zu holen.
Ja.
Und du tauchst ein in eine Welt, die dir wahrscheinlich fremd war bis zu dem Zeitpunkt. Du triffst dich nämlich zum Kaffee mit den verschiedenen Bankern.
Hm?
Und das finde ich fast schon eine amüsante Episode sozusagen, weil die Banker sind total glücklich, dich immer wieder zu treffen, weil du dafür sorgst, dass Schulden entstehen. Oder Schulden durch andere Schulden abgetragen werden.
Genau. Also es war jetzt so eine grotesk geformte zum Kapitalisten werden. Also ich habe mich am Anfang als wie ein Minijobber bezahlt. Also das waren damals oder geringfügig Beschäftigte mit 450 Euro.
450, ne?
Ja, zu dem Zeitpunkt noch. Und weil ich es natürlich auch vollkommen absurd fand, was ich da getan habe. Und diese Begegnung mit den Mitarbeitern der Banken, also war natürlich von sehr großer Freundlichkeit geprägt, weil die einfach Hoffnung hatten, dass sie das Geld noch wiedersehen. Also das sehen sie in dem Moment einer Insolvenz nicht. Und dann kam hinzu, dass sozusagen neue, das ist dann ja so ein Zyklus, es waren jetzt einfach auch die Geräte alle verschlissen und mussten erneuert werden. Und für mich hat es natürlich schon einen sehr großen Konflikt bedeutet jetzt, dass mir selber zuzusehen, dabei in diese Rollen hineinzutreten. Aber es war auch ein lustiges Spiel.
Kapitalisten jammern immer.
Ja.
Das war nicht so ganz ernst gemeint. Du sagst, wir haben nicht so viel Zeit mehr. Aber dieses Moment, was du gerade beschreibst, sagst, das war ein lustiges Spiel. Also ich finde, das entfaltet sich im letzten Drittel des Buches sehr, sehr anschaulich.
Ja, ich habe versucht, es wie so ein Spiel zu betrachten. Also man kann sich da drin ja auch, also es geht ja, denke ich, in dem ganzen Buch wird ja nirgendwo gejammert. Das ist ja wirklich nicht ein interessanter Umgang. Und mir ist, aber es ist natürlich kein Spiel. Das ist schon, das schreibe ich ja auch. Man kann versuchen, es zu betrachten wie ein Spiel, aber man muss sich dann auch immer wieder klar machen, oder ich muss mir klar machen, es ist kein Spiel. Da macht man sich auch total etwas vor. Also diese Logiken sind da. Ne? Und es ging jetzt da eigentlich um so einen Draht, also so einen Balanceakt, einen bestimmten Grad, auf dem man sich bewegen kann. Und man muss, der Frage bin ich ja bis heute, wie lange kann man sich da drauf so bewegen, dass man dabei auch in den Spiegel gucken kann, guten Gewissens. Und das ist ja noch nicht aus, also das Buch jetzt ist unter dem Eindruck dieser Anspannung geschrieben. So, und jemand, der es gelesen hat, hat diese Woche gesagt, das ist ein bisschen wie ein Schelmenroman.
Hat jemand gesagt?
Ja.
Ja?
Und du hast ja auch,
schon auch, ja.
Ja, und du hast ja auch gesagt, man weiß zum Schluss nicht mehr, was jetzt genau Fiktion ist und was real ist.
Ja.
Und das würde mich zum Beispiel interessieren, also was du damit meintest. Aber es ist natürlich ein wirklich surreales, also es hatte etwas wie selber in einem Kafka-Roman angekommen zu sein, aber wo die Flure halt immer weitergehen, also die und auch komisch lichtdurchflutet erscheinen.
Die Fiktionalität sozusagen oder die Möglichkeit der Fiktionalität ergibt sich für mich aus der Beschreibung einer Welt, die ich einfach nicht kenne. Also die ich nur sehr oberflächlich, ich kann meinetwegen Handelsblatt und den Wirtschaftsteil der FAZ lesen, Und trotzdem entschlüsseln sich dort nicht diese persönlichen Verhältnisse auf eine Weise, wie du sie beschreibst.
Ja.
Und man kann sich natürlich die Logik, in die kann man sich sehr gut reindenken, wie das ganze System auf Schulden machen, um Schulden zu bezahlen, funktioniert. Aber mega aufschlussreich auf eine Weise ist dann, wie deine persönlichen Beziehungen zu den Bankern einfrieren in dem Moment, wo du die Schulden bezahlt hast, allesamt.
Also wo, ich habe ja manchmal, also ich habe nicht alle bezahlt, das wäre schön. ich habe das Gefühl, dass man, dass die in ihren Rechnern richtig haben, also wenn man über 1 Million geht, dann haben die einen auf dem Schirm und ich habe mich dann halt zwischenzeitlich unter 1 Million und da ist dann kein großes Interesse mehr. Hm. Ne? Also da spricht man vielleicht nochmal am Telefon, man ist auch freundlicher als zum gewöhnlichen Girokonten. Aber so richtig was laufen tut da nicht. Hm. Und also in dieser Zeit oberhalb von 1 Million, also da wird man zum Essen eingeladen und da wird auch nicht groß die Nase gerümpft, wenn man das Allerteuerste bestellt und so. Oder man verbessert eigentlich die eigene Lage, umso weiter man bei den Weinsorten ins Regal nach oben greift. Das waren natürlich einfach Erfahrungen, Beobachtungen, die ich ganz erstaunlich fand auch.
Okay, jetzt haben wir noch 2 Minuten maximal. Es gibt sowas, was ich jetzt eine Pointe nennen würde, die dich veranlasst, eine Nacht im Hamburger Casino zu verbringen. Und die hat sehr viel mit dem von dir eingelesenen ersten 2 Seiten des Buches zu tun, nämlich mit dem Galeristen, der zunächst dir den Lohn verweigert für die Seiten, die du geliefert hast.
Also das,
welches Schlusswort möchtest du jetzt sprechen?
Ach so, das ist schon ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dieses Spielen im Casino und der Versuch, Geld zu verspielen. Also das Ganze, der Text ist ja entstanden aus diesem Auftrag, so eine Reihe von Texten zu schreiben und ich bin sehr glücklich darüber. Und ich wurde dann nicht bezahlt. Und also dabei, aus diesem Freispiel ergab sich dann dieser Text über meine Familiengeschichte und meine Werdung zum Unternehmer. Und plötzlich wurde meine eigentliche Tätigkeit, das Schreiben, nicht mehr bezahlt. Also genau diese Entwertung, die ich immer aus der eigenen Familie kannte. Also meine Familie hat das nie im geringsten ernst genommen, dass ich schreibe. Die spiegelte sich plötzlich und das ist so ein Spiegelszenario und ich versuche dann das einfach so zu bejahen und zu sagen, na gut, also nachdem ich nachher mit Mühe meinen Lohn eingetrieben habe, dass ich versuche ihn zu verbrennen. Und das gelingt so mehr oder minder, weil ich in der Nacht leider etwas gewonnen habe und dann plötzlich in dieser mich in einem Brei-Situation bin. Und Schlusswort, weiß ich nicht.
Das ich finde, das war ein gutes Schlusswort.
Ja, also, vielleicht nochmal sagen, wie das Buch heißt.
Das,
der Kapitalist möchte gerne, dass Werbung gemacht wird.
Das macht auf jeden Fall Geschmack auf das Buch. Ich muss sagen, das habe ich dir auch erzählt, in der Situation des Selbstmordes deines Bruders habe ich das Buch dann erstmal etwa 1 Woche zur Seite gelegt gehabt. Leute, die uns jetzt hören und trotzdem interessiert sind an dem Buch, es lohnt sich wirklich sehr, dieses Buch von vorne bis hinten zu lesen und dann eben auch bei dieser Pointe, die du geschildert hast, jetzt noch einmal anzukommen. Hans Christian Dani: Schuld war mein Hobby, Bilanz einer Familie, eine Nautilus-Flugschrift im gut sortierten Buchhandel, mit Sicherheit in der Heine-Buchhandlung, im Schanzenviertel, im Schanzenbuch und so, auf jeden Fall zu bekommen und sonst über den Nautilus-Verlag.
Die kann man auch in jedem Buchladen bestellen.
In jedem Buchladen sogar, ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke fürs Gespräch, Werner.
Ja. Ich fand es ein tolles Gespräch nochmal zu dem Buch. Macht nochmal runder die Geschichte. Und jetzt müssen wir uns verabschieden. Wir haben leicht überzogen. Sorry, nach draußen. Vielen Dank, Christian, Dani.
Danke.